Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Die radikal-islamische Hamas hat am 7. Oktober systematisch sexualisierte Gewalt gegen Frauen angewandt. Daher möchten wir zum heutigen Internationalen Frauentag über die Folgen sprechen. Frauen wurden auf schlimmste Art vergewaltigt. Vielen Frauen wurde währenddessen bereits das Leben genommen. Merkwürdigerweise hat das jedoch kein großes öffentliches Echo ausgelöst. Auch Hilfsorganisationen, die sich vor allem weiblichen Opfern sexualisierter Gewalt widmen, haben dieses Leid oftmals nicht beachtet. Ich habe vor der Sendung mit Rebecca Schönenbach gesprochen. Sie ist die Vorsitzende des Vereins Frauen für Freiheit, spricht und berät zu Extremismus und hat sich mit der Lage der betroffenen Menschen in Israel beschäftigt. Frau Schönenbach, danke, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch genommen haben. Warum glauben Sie, haben die Hilfsorganisationen, die sich ansonsten auf das Leid von Frauen konzentrieren, nicht auf die Opfer vom 7. Oktober gesehen?
Viele der feministischen Organisationen, die sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt oder überhaupt Gewalt gegen Frauen beschäftigen, haben in den letzten 10 bis 20 Jahren eine Denkweise angenommen, wo sie nicht mehr auf die individuellen Menschenrechte von Frauen gucken und die individuelle Gewalt, die den Frauen angetan wird, sondern eher schauen, zu welcher Art von Gruppierung gehören die Frauen und nach diesen Gruppen dann eine bestimmte Art von Hierarchie annehmen in der Diskriminierung. Zum Beispiel schwarze Frauen werden diskriminiert aufgrund ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts und die werden dann zugeordnet zu der Gruppe schwarzer Frauen, egal in welcher Lage sie jetzt persönlich sind. Und bei den israelischen Frauen ist es so, dass viele von den feministischen Gruppierungen annehmen, dass sie zu einer Art überlegener Gruppe gehören, weil Israel militärisch überlegen ist und daher dann nicht mehr wahrnehmen, dass sie gerade bei dem Massaker der Hamas am 7. Oktober individuell sehr wohl Opfer waren. Und Antisemitismus wird anscheinend von vielen feministischen Gruppierungen nicht mehr als tatsächlich massive Diskriminierung wahrgenommen, die dann auch benannt und vor allem auch angegangen werden muss. Und daher hatten die in ihrem Denken Schwierigkeiten, diese massive Gewalttat einzuordnen, weil sie immer davon ausgehen, dass die Palästinenser schwächer sind und damit die eigentlichen Opfer und haben sich dann nicht solidarisiert entgegen der eigentlichen Rationale, dass man sich immer an die Seite der angegriffenen Frauen stellt.
Kann man diesen, man muss schon sagen, sogenannten Hilfsorganisationen dann überhaupt noch das Vertrauen aussprechen?
Also kann man nicht. Die haben sich tatsächlich in dieser Lage so sehr entlarvt, dass sie sich so weit von ihrem eigentlichen Zweck entfernt haben, dass es schon sehr, sehr traurig ist. Vor allem natürlich die großen Hilfsorganisationen wie die Frauenvertretung der Vereinigten Nationen, die fast jetzt 5 Monate gebraucht hat, um festzustellen, dass es Beweise gibt für die sexualisierte Gewalt der Hamas. Und jetzt haben sie endlich nach fast 5 Monaten gesagt, es gibt diese Beweise und sie sind so erdrückend, dass man das nicht mehr leugnen kann. Dass das so lange gedauert hat, entlarvt die Frauenrechtsorganisationen als etwas, was nichts mehr für Frauenrechte eintritt. Also es ist wirklich eine traurige Tatsache, dass man das überhaupt noch sagen muss. Vor allem angesichts dessen, dass die Täter ja selbst ihre Taten aufgezeichnet haben und damit die Evidenz erdrückend war seit dem 7. Oktober. Direkt an dem Tag wusste man, was passiert ist.
Die UN-Erklärung, von der Sie reden, wurde ja erst in dieser Woche veröffentlicht. Warum glauben Sie, hat das so lange gedauert?
Aus diesem falsch verstandenen Denken heraus, dass man immer den Schwachen beistehen muss. Und in der UN, die ja leider dominiert wird von vielen sehr, wie sagt man, auf Englisch würde man sagen biased, aber eben auch selber diskriminierenden Organisationen und Ländervertretungen wurden halt die Palästinenser als die Opfer gesehen, per se. Und dabei wurde übersehen, dass es für eine Tat wie diese Massenvergewaltigung, diese äußerst grausame sexuelle Gewalt, überhaupt keine Entschuldigung gibt. Selbst wenn es so wäre, dass Palästinenser an sich diejenigen sind, die schlimm betroffen sind in der Lage im Nahen Osten, wäre das keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung für sexualisierte Gewalt, nie. Und in dieser Lage haben die halt den Fehler gemacht, nicht auf diesen Grundsatz zurückzugehen, der ja eigentlich gerade in Frauenrechtsbewegungen ein starker Grundsatz ist, wie man an MeToo sieht. Es geht immer darum, sich an die Seite der Opfer zu stellen, immer darum, den Opfern zu glauben. Und diesen Grundsatz haben die Frauenrechtsorganisationen verraten und damit eigentlich auch ihren eigentlichen Zweck verraten, traurigerweise. Und die haben dann schon nach ein paar Tagen, also es hat, ich glaube, 4 Wochen gedauert, bis sie dann gesagt haben, sie verurteilen die Taten der Hamas, Aber, und dann kam immer das große Aber. Und dieses Aber ist, was Frauen seit Jahrtausenden kennen als Täter-Opfer-Umkehr. Aber sie hat einen Minirock getragen. Aber sie war allein unterwegs. Aber sie war nachts draußen. Und genau das ist eigentlich die Aufgabe von Frauenrechtsorganisationen, sich gegen dieses Aber zu stellen. Es gibt keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung für sexualisierte Gewalt. Nicht der Minirock, nicht die Tatsache, dass Frauen alleine unterwegs sind, nicht die Tatsache, dass sie Jüdin sind, dass sie Israelis sind. Es gibt kein Aber. Sexualisierte Gewalt wird immer verurteilt, ohne Wenn und Aber.
Wer waren eigentlich die Betroffenen? Wer waren die Opfer?
Es waren Frauen, die an einem Musikfestival teilgenommen haben, was übrigens das Nova-Festival, was eigentlich den Zweck hatte, den Frieden zu feiern. Frauen und Mädchen, junge Mädchen auch und Kinder in Kibbuzim, die an der Grenze wohnen oder ihre Familien besucht haben, was ein hoher jüdischer Feiertag war. Strandgänger, die haben an verschiedenen Orten angegriffen und die haben jeden angegriffen, der da war. Und natürlich auch Frauen, die gerade als Soldatinnen eingesetzt waren, als Grenzposten und übrigens gewarnt hatten vor den Aktivitäten der Hamas. Aber hauptsächlich waren die Opfer Zivilistinnen. Übrigens auch muslimische Frauen. Also es gibt sehr, sehr traurige Beschreibungen von Familien, deren kleine Mädchen mit Kopftuch tragend erschossen wurden, Frauen, die erschossen wurden, obwohl sie Kopftuch trugen, wo die Männer gerufen haben, aber wir sind doch Muslime und trotzdem wurden sie ermordet, Beduinen wurden ermordet, eigentlich alle Volksgruppen, die es in Israel gibt, von Drusen, Beduinen, verschiedene christliche Minderheiten, alle sind betroffen. Es waren so viele Opfer, dass eigentlich alle in Israel betroffen sind, sämtliche Volksgruppen.
Und Ihnen allen wurde sexualisierte Gewalt angetan?
In dem Fall habe ich jetzt betroffene Menschen gemeint, aber sexualisierte Gewalt wurde auch Männern angetan, eben Kindern, Frauen und Männern, auch in einer sehr demütigenden Weise, indem die auch verstümmelt wurden an den Geschlechtsorganen. Ob davon auch muslimische Familien betroffen waren, wissen wir nicht, weil die oder zumindest wird es bisher nicht genannt, weil es natürlich auch etwas ist, was mit den Familien abgestimmt werden muss, ob die überhaupt wollen, dass das Leben ihrer Liebsten auf den Mord reduziert wird und auf Vergewaltigung. Die möchten ihre Angehörigen natürlich auch anders in Erinnerung haben, auch wenn sie möchten, dass diese grausamen Taten benannt werden. Es ist nicht unbedingt, dass jede Familie damit einverstanden ist, dass man ihre Liebsten nur noch mit der Tat identifiziert und damit eigentlich das Ziel der Täter unterstützt, sondern sie möchten teilweise auch nicht, dass es genannt wird. Und natürlich ist in einem so chaotischen Fall wie dem 7. Oktober, wo über 6 Stunden grausamste Taten begangen waren, die Sicherung von Evidenz enorm schwierig. Auch wenn man erstmal versucht hat, überhaupt die Verstorbenen in ihrer Würde zu behandeln und zu beerdigen und natürlich die forensische Evidenz dann auch erstmal in den Hintergrund gerückt ist. Man hat einfach versucht, die Opfer zu versorgen und die Toten zu bergen und nicht so sehr sich darauf zu konzentrieren, die kriminalistische Arbeit zu machen, weil auch die Israelis in dem Moment natürlich davon ausgegangen sind, selbstverständlich, dass das so offensichtlich ist, dass man jetzt nicht jede einzelne Tat beweisen muss, jede einzelne Massenvergewaltigung. Und erst als dann klar wurde, wie sehr die Ablehnung ist, wie groß die Ablehnung ist, haben die dann begriffen, dass man das sehr wohl machen muss.
Welches Ausmaß hatte denn die sexualisierte Gewalt überhaupt?
Es ist schwierig zu beziffern. Wir wissen ja, es gab über 1.000 Ermordete. Beim Nova-Festival gibt es unglaublich viele Aussagen und vor allem auch bei den Frauen beim Nova-Festival, bei diesen jungen Frauen wurden sehr, sehr viele Verletzungen festgestellt, dann durch die Ersthelfer, die die Körper versorgt haben der Verstorbenen. Also das Ausmaß muss riesig gewesen sein. Es gibt Überlebende, das sagt auch der UN-Report, die sind aber nicht öffentlich sprechfähig, weil die Traumatisierung und die Gewalt, die sie erlebt haben, so beeinträchtigend ist, dass sie nicht aussagen können, zumindest nicht öffentlich aussagen können. Und eben die allermeisten dieser Frauen wurden ermordet. Aber es gibt so viele Beschreibungen von gerade von Ersthelfern und überlebenden Zeugen, dass es ein unvorstellbares Ausmaß sein muss. Nicht nur der Zahl der Taten, sondern auch der Grausamkeit der Taten. Also mir haben zum Beispiel Rechtsmediziner und Psychologen, die die Taten des Islamischen Staats, die ja auch sehr grausam waren, gerade an Jesidinnen beschrieben haben, gesagt, dass sie die Beschreibungen gelesen haben über die Gewalttaten, die dort verübt wurden durch die Täter der Hamas, teilweise aber auch durch Zivilisten und so etwas Grausames noch nie gesehen haben. Also es muss wirklich ein unvorstellbares Ausmaß angenommen haben.
Sie sprechen von systematischen Verbrechen. Welchen Unterschied macht das im Einzelfall?
Es macht einen Unterschied bei der juristischen Verfolgung der Taten, weil Vergewaltigung als Kriegswaffe nur dann als Kriegswaffe gilt und nicht als einzelne Vergewaltigung, wenn eine Systematik nachgewiesen werden kann. Wenn zum Beispiel bestätigt werden kann, dass die Soldaten den Auftrag hatten, Vergewaltigung zu nutzen, um die Gegner zu demütigen. Vergewaltigung ist auch immer ein Mittel, um die gegnerische Gruppierung zu brechen, um die Frauen zu erniedrigen, aber damit auch die Männer zu erniedrigen, die ihre Frauen nicht schützen konnten. Und diese Systematik nachzuweisen ist sehr oft sehr schwer. Es gibt aber Hinweise darauf, dass es in dem Fall systematisch war, weil einige der verhafteten Terroristen aussagen, dass die Erlaubnis erteilt wurde, Frauen zu vergewaltigen und da sogar dazu angehalten wurde, Frauen zu vergewaltigen. Es gibt mitgeschnittene Gespräche von Tätern, die zum Beispiel Freunde und Verwandte anrufen und darüber berichten. Also es gibt Anhaltspunkte, dass es angelegt war in der Systematik, dass es beabsichtigt war, diesen Terroreffekt zu verstärken, indem man sexualisierte Gewalt angewandt hat. Und es gibt noch einen anderen Anhaltspunkt, dass es systematisch war, weil dieser Anschlag anscheinend, nach dem, was wir bis jetzt wissen, ungefähr 2 Jahre in Vorbereitung war, mithilfe von iranischen Agenten, mithilfe von anderen terroristischen Gruppierungen, die alle mit einbezogen wurden. Und diese Regime, zum Beispiel das iranische Regime, ist bekannt dafür, sexualisierte Gewalt gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Daher liegt es nahe, dass die auch diese Systematik dann empfohlen haben, einzusetzen, weil sie um die psychologischen Effekte von sexualisierter Gewalt wissen.
Wie geht die israelische Gesellschaft mit den betroffenen Frauen um?
Also in Israel wurde die sexualisierte Gewalt bereits am 7. Oktober benannt. Es wurde sehr schnell bekannt, was passiert ist, und es wurde angesprochen. Und es wird auch sehr stark daran gearbeitet, dass die Opfer Hilfe bekommen. Also alle traumatologischen Zentren wurden aktiviert. Es wird offen diskutiert und die Opfer erhalten auch aus der Bevölkerung die Unterstützung. Interessanterweise auch gerade aus religiösen Zirkeln, was ja immer ein Problem ist. Also sexualisierte Gewalt ist besonders schlimm in Kulturen, in denen dann die Opfer beschuldigt werden. Das war ein Problem bei den Jesiden, wo die Geistlichen der Jesiden dann auch erstmal überlegen mussten, ob sie die Opfer nicht ausstoßen. Glücklicherweise haben sie es nicht getan, aber zum Beispiel die Kinder, die aus Vergewaltigungen entstanden sind, werden weiterhin aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und das macht es natürlich noch viel schwieriger. Und das ist glücklicherweise in Israel anders. Also die Frauen erhalten die Unterstützung. Ihnen wird nicht die Schuld gegeben, selbstverständlich nicht, weil es ist eben nicht ihre Schuld. Und sie werden auch nicht angesehen als beschmutzte Frauen, in Anführungszeichen, was in einigen Kulturen ja der Fall ist und was dann auch genutzt wird, um diese Frauen auszuschließen.
Israel ist ja ein Schmelztiegel der Kulturen und Religionen. Wie wird mit den nicht-jüdischen oder vor allem muslimischen Frauen umgegangen?
Also tatsächlich haben die Israelis ein Traumakonzept entwickelt, auch mit Hilfe eines deutschen Psychologen, Jan Kiselhan, für Jesidinnen und für muslimische Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Ob davon jetzt Frauen, die während des 7. Oktobers betroffen waren, behandelt werden, weiß ich nicht, weil es auch öffentlich nicht rausgegeben wird, wahrscheinlich auch zum Schutz der Opfer. Aber natürlich wird auch in den muslimischen Gemeinden und in den christlich-orthodoxen palästinensischen Gemeinden in Israel dieses Phänomen diskutiert. Und für die ist es sicher schwieriger, weil man zum Beispiel auch weiß, dass selbst Frauen, palästinensische Frauen, die in israelischen Gefängnissen waren, obwohl denen keine sexuelle Gewalt angetan wird, natürlich oft dann als beschmutzt gelten, weil sie sozusagen in einem Gefängnis waren. Also es wird verschieden je nach Kultur diskutiert. Aber was man sehen kann in Israel, ist, dass nach diesem Angriff auch die Minderheiten, gerade die israelischen Araber, sich stark zum Staat Israel bekannt haben, weil das für sie auch vollkommen inakzeptabel ist. Also diese Gewalttaten sind für diese Minderheiten nicht zu rechtfertigen und es hat sie dazu gebracht zu sagen, nein, das können wir nicht unterstützen. Also ich glaube, die Hamas hat sich damit auch keinen Gefallen getan, weil sie eigentlich den gegenteiligen Effekt erreicht hat. Sie haben ja darauf gezählt, die Muslime in Israel gegen den Staat zu mobilisieren und sie haben das Gegenteil erreicht.
Es gibt ja auch Berichte, wo Angehörige von Ermordeten anzweifeln, dass sexualisierte Gewalt an ihren Angehörigen stattgefunden hätte. Wie kommt man überhaupt zu der Erkenntnis und kann man bei einer eindeutigen Evidenz diese überhaupt bezweifeln?
Naja, wenn die Frau untersucht wurde, eindeutige Spuren gesichert wurden, dann kann man es vermutlich nicht abstreiten. Aber dass es Familien gibt, die das öffentlich abstreiten, ist verständlich, weil diese Frauen oft auch Kinder hatten, die Kinder nicht aufwachsen sollen mit einer Mutter, deren einzige Assoziation öffentlich die Vergewaltigung ist, die ihr angetan wird. Und man will eben das, was ich am Anfang gesagt habe, seine Angehörigen auch nicht reduziert sehen auf die Tat von Terroristen. Die hatten ein ganzes Leben, diese Frauen, die waren aktiv in der Friedensbewegung, die waren Lehrerin, die waren Musikerin, die hatten ein unglaubliches Werk, was sie hinterlassen haben, und die Angehörigen möchten nicht in Erinnerung haben, wie die Frauen ermordet wurden, sondern sie möchten das Leben in Erinnerung behalten. Und das hat natürlich auch psychologische Gründe, und dass Angehörige sagen, sie möchten das nicht, ist dann aus ihrer Perspektive, denke ich, verständlich.
In einem Artikel in der Welt zu Gewalttaten in Deutschland schrieben Sie darüber, dass man die Täter und deren Umfelder besser kennenlernen müsse, damit zukünftig Prävention möglich sei. Würden Sie jetzt auch den gleichen Umgang mit den Hamas-Terroristen vorschlagen?
Politisch gesehen ja, weil man anerkennen muss, dass systematische sexualisierte Gewalt Teil von islamistischer Herrschaft ist. Und dagegen muss man dann vorgehen. Also nicht nur die Hamas, alle islamistischen Herrschaften, ob Iran oder bei den Machtergreifungen von Islamisten quer durch die jetzt heute islamisierte Welt von Kairo bis Teheran, haben sexualisierte Gewalt gegen Frauen angewandt, um ihre Ideologie durchzusetzen, dass Frauen nämlich nicht gleichberechtigt sind. Das war ein Mittel, um Frauen nach Hause zu drängen, aus ins Haus zu fesseln und sich untertan zu machen. Und das spielt bei der sexualisierten Gewalt der Hamas eine starke Rolle. Es wurde nicht nur Israel angegriffen, weil es existiert. Es wurden auch israelische Frauen angegriffen, weil sie gleichberechtigt sind. Übrigens auch die muslimischen Frauen in Israel sind gleichberechtigt, weil Israel für die Hamas das Gegenteil dessen ist, was sie erreichen wollen. Eine Demokratie, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Und dann zu sagen, ihr könnt eure Frauen nicht schützen, wir haben euch erfolgreich angegriffen, hat natürlich einen psychologischen Effekt, den die einkalkuliert haben. Und dieser politische Wille, der dann übrigens sich auch überträgt auf Jüdinnen hier, die sich plötzlich unsicher fühlen und auch eine radikalisierende Wirkung haben kann auf Jugendliche hier, die sich berechtigt fühlen, als Sieger sozusagen auf dehumanisierte Frauen loszugehen, ist etwas, das müssen wir benennen, und wir müssen überlegen, wie wir da präventive Maßnahmen ergreifen können, damit es nicht zu einer Radikalisierung hier führt und vor allem natürlich dann im Hinblick auf die Hamas, wie man solche Taten in Zukunft stoppen kann und verhindern kann.
Verstehe ich Sie richtig, dass eine Gefahr für jüdische Frauen hier in Deutschland besteht aufgrund der Ideologie der Hamas?
Ja, weil die Taten gerechtfertigt werden in islamistischen Kreisen, aber leider auch in einigen linken Kreisen, damit, dass angeblich Israel der Aggressor sei, also nur eigentlich eine Täter-Opfer-Umkehr oder Victim-Blaming, wie man das nennt. Nicht die Angegriffenen sind die Opfer, sondern die Angreifer sind die Opfer. Und damit kann man hier auch Jugendliche erleben, die die Taten rechtfertigen, die sich diese grausamen Videos angucken, was an sich ein Effekt hat auf die radikalisierende Wirkung und damit auch die Gefahr besteht, dass sie für sich rechtfertigen, Frauen angreifen zu dürfen, die zum Beispiel Jüdinnen sind, und sich das dann damit erklären, dass sie für den Staat Israel stehen, was natürlich auch nicht der Fall ist, aber in dem simplifizierten Denken, in dem die Jugendlichen teilweise aufwachsen und auch radikalisiert werden in bestimmten Einrichtungen, ist es eine Gefahr, dass durch diese Taten der Hamas auch eine radikalisierende Wirkung hier eintritt. Das war auch beim Islamischen Staat so.
Sie sagten im Vorgespräch, dass dieses bedrückende Thema Ihrer Seele wahrscheinlich nicht gut getan hätte. Warum widmen Sie sich dennoch diesen Vorfällen?
Aus dem Grund, dass ich weiß, wofür ich kämpfe, wofür ich einstehe. Gleichberechtigung ist ein Gradmesser für die Freiheit unserer Gesellschaft. Und freie Gesellschaften sind die fröhlicheren. Wir feiern das Leben, wir wollen gleichberechtigt miteinander umgehen. Wir wollen unsere Partner selber wählen oder unsere Partnerin. Wir wollen in Frieden und Freude leben. Also wir wollen das Leben zelebrieren. Und wenn sexuelle Gewalt sich etabliert, wenn es hoffähig gemacht wird, zerstört es auf sehr vielen Ebenen genau diese Freude. Es macht es unmöglich, in selbstverständlicher Freiheit miteinander umzugehen. Es unterminiert demokratische Grundsätze und es unterminiert letztendlich die Freiheit auch unserer Gesellschaften. Und wenn wir zum Beispiel es nicht schaffen, die Taten vom 7. Oktober zu verdammen und klar zu benennen, warum die Hamas der Grund und der Täter ist, dann tun wir uns selbst keinen Gefallen, weil wir Ursache und Wirkung umdrehen und damit letztendlich auch Grundsätze wie Gleichberechtigung, die in unserem Grundgesetz festgeschrieben wurden, unterminieren und das immer wieder angraben und damit auch uns selbst die Chance nehmen, unsere Freiheit zu bewahren. Und das ist meine Motivation jetzt auch, selbst wenn es die einzelnen Taten sehr beeinträchtigend sind, wenn man die liest, weiß ich, warum es notwendig ist, sie zu benennen und dann auch dafür zu sorgen, dass wir trotzdem weiter unsere Freiheit erhalten.
Sie haben gestern an einer Konferenz zur sexualisierten Gewalt der Hamas gegen Frauen teilgenommen. Der Veranstaltungsort blieb jedoch geheim. Wie fühlt sich das für Sie an?
Es ist enorm frustrierend, dass ein Mädchen, eine sehr junge Frau, die eines der schrecklichsten Massaker unserer Zeit überlebt hat, aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist und aufgrund der Tatsache, dass sie jüdisch ist und aufgrund der Tatsache, dass sie Israelin ist, geschützt werden muss. Dass zwei israelische Expertinnen, die wir extra eingeladen haben, eine aus dem Gesundheitswesen und eine Juristin, nicht aufgrund dessen, was sie sagen, sondern aufgrund der Tatsache, dass sie existieren, als Frauen, als Jüdinnen geschützt werden müssen. Das ist unheimlich erschreckend. Und mehrere der Besucher unter Polizeischutz stehen, auch aufgrund der Tatsache, dass sie als jüdisch bekannt sind. Das sollte eigentlich ein Alarmsignal für uns alle sein. Und gerade Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit sind, wie ich eben gesagt habe, der Gradmesser für die Freiheit unserer Gesellschaft. Und dass wir keine normale Diskussion über ein Thema, wo wir uns alle einig sein sollten, nämlich die Verurteilung sexualisierter Gewalt, führen können, ohne massive Sicherheitsmaßnahmen mit Polizei und privatem Wachschutz abzustimmen, ist ein eindeutiges Alarmsignal.
Nach welchem für Sie wichtigen Thema habe ich jetzt nichts gefragt?
Vielleicht ist eins der wichtigsten Themen, die wir erkennen müssen, natürlich ist die Frauenfeindlichkeit der Hamas und anderer islamistischer Organisationen trifft vor allem erstmal Muslimen. Und eins der wichtigen Themen, die mir einfallen, weil ich immer wieder angesprochen werde, wenn ich über das Thema rede, aber was ist mit den Palästinenserinnen? Da gibt es zwei Antworten. Die eine ist, jedes Opfer hat das Recht, sein Leid und das, was ihm erfahren wurde, zu beschreiben, ohne sich um die andere Seite, in Anführungszeichen, weil die Hamas steht nicht für Palästinenser, zu kümmern. Die Ukrainerinnen dürfen über Butscha und das sexuelle Leid in Butscha reden, ohne darüber zu reden, dass Russen in der russischen Armee massiv vergewaltigt werden. Es ist nicht ihre Aufgabe, das zu bedauern. Die Israelinnen dürfen ihr Leid benennen, die israelischen Frauen, ohne zu sagen, aber wir fühlen mit den Palästinenserinnen mit. Nicht, weil sie das nicht täten, das tun die meisten von ihnen, sondern weil es in dem Fall um die Opfer geht und das sind die israelischen Frauen. Und wenn wir über die Frauenfeindlichkeit der Hamas insgesamt reden, was wir dann benennen müssen, ist eben auch, dass unter der Hamas Frauen nicht gleichberechtigt sind, dass sie nicht reisen dürfen, dass ihnen Kleidervorschriften aufgelegt werden, dass Ehrgewalt an der Tagesordnung ist und nicht juristisch verfolgt wird und so weiter. Also es gibt systematische Entrechtung von Frauen. Aber in diesem Fall, wenn es politische Abwehrmaßnahmen geht, müssen wir darüber reden, woher diese kommt, nämlich aus einem islamistischen Gedankengut. Aber wenn wir über die spezifische Gewalt am 7. Oktober und übrigens auch die Gewalt, die jetzt noch den Geiseln, die ja weiter festgehalten werden von den Terroristen in Gaza, reden, dann haben die Opfer das Recht, nur über sich zu reden und nur über das, was ihnen angetan wurde, ohne aber. Und daran müssen wir uns erinnern, auch im Hinblick auf das MeToo und eben dieses die Voraussetzung bei Frauenrechtsorganisationen, dass wir uns an die Seite der Opfer stellen, ohne Wenn und Aber.
Vielen Dank für das Gespräch. Rebecca Schönbach vom Verein Frauen für Freiheit.
Vielen Dank Ihnen.